Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux Radio.
Hallihallo, herzlich willkommen. Bei mir ist jetzt Sushivan und wir reden über LabDo. Das ist ein Projekt, was ausrangierte Laptops wieder fit macht und diese ja an Schulen verschenkt. Hallo Sushivan.
Hallo Ivo.
Ja, genau. Also Laptops, die man nicht mehr braucht, werden irgendwie in Länder gebracht, an Schulen gebracht, die durchaus noch weiter verwerten können oder weiter benutzen können. Habe ich das so als Überbegriff richtig formuliert?
Genau, also Laptops, die in Industrieländern vor allem ausrangiert sind und nicht mehr genutzt werden, gehen halt in Entwicklungsländern. Mhm. Also Bildungseinrichtungen in Entwicklungsländern.
Bildungseinrichtungen, genau, also Schulen oder vielleicht Hochschulen.
Ja.
Mhm. Da, wo die noch gebraucht werden können. Ja, wohin genau? Also Entwicklungsländer, was weiß ich, gibt es da irgendeine bestimmte Region oder ist es egal, ob das jetzt Afrika ist oder Asien oder Südamerika?
Das ist prinzipiell egal, also es ist ein weltweites Projekt. Auch Europa ist möglich, aber das ist halt mehr so Osteuropa.
Mhm. Und wenn ich Laptops übrig habe, dann kann ich die dort abgeben und die werden dann gesammelt und dahin gebracht oder wie funktioniert das Ganze?
Genau, also wie so viele so Open Source Projekte ist das auch so, dass komplett durch Freiwilligen gestemmt ist. Das heißt, du kannst, wenn du jetzt einen alten Laptop hast, das an einem sogenannten LabDo Hub abgeben, also Hub wie HUB.
Mhm.
Da werden sie dann gemacht, die gibt es soweit im einigen Ländern verteilt, größtenteils aber halt in Deutschland. Und in Deutschland vor allem im Ruhrgebiet oder in Nordrhein-Westfalen sind da sehr viele. Das kann man dann auf der Webseite von LabDo nachgucken, wo man die abgeben kann. Und dann werden sie einmal geprüft, sauber gemacht, fit gemacht und durch andere Freiwillige dann weitergereicht in andere Länder.
Das heißt, ich schnapp mir meinen Laptop, der vielleicht jetzt noch in der Schublade liegt und gehe dann da zu jemandem und gebe den da einfach per Hand einfach hin oder kann ich den da auch die hinschicken oder wäre das egal?
Genau, hinschicken kannst du die auch. So, je nachdem, wenn es halt um die Ecke ist, kannst du es natürlich auch privat abgeben. Du selbst kriegst dann als Spender, kannst du halt deine E-Mail-Adresse hinterlegen, dann kriegst du auch immer sofort mit, was für einen Status der Laptop jetzt hat. Also ob der jetzt gerade geprüft wird oder ob der schon auf dem Weg ist, irgendwo hin. Und wenn sie angekommen sind, kriegst du auch Bescheid.
Das ist eigentlich eine coole Sache. So habe ich immer noch die Möglichkeit zu sehen, es ist nicht irgendwie vergessen und weg, sondern ich merke, okay, ja, die machen wirklich was damit und es landet dann halt wirklich in einem Land irgendwo und der wird dann da auch benutzt. Das ist eigentlich ganz cool.
Genau, und du kriegst dann als Spender auch Fotos zu Gesicht.
Ah ja.
Idealerweise dann halt mit den Kindern drauf.
Okay, also bei der Übergabe wird ein Foto gemacht und das kriegt man dann auch. Ah ja.
Genau.
Ja, das ist schön. Wer wählt denn aus, wohin die Laptops gehen?
Also prinzipiell kann sich jede Schule da bewerben. Also wenn sie braucht oder das Projekt kennen. Meistens ist es halt dann doch irgendwie so, dass, also ich glaube zumindest so ist, dass Leute, die dann die Schulen irgendwie kennen, sich dann melden oder es teilweise halt Leute dorthin gehen und dann mitkriegen. Gibt es also ein Antragsformular, die dann die Schulen ausfüllen können und dann hat man eine Datenbank quasi in den ganzen Schulen, wo Laptops gebraucht werden. Und ja, letztendlich entscheidet sich dann, wo die Laptops hingehen, immer dann, ob oder wer da hingeht.
Wie wer da hingeht?
Ja, also wenn du jetzt mal im Urlaub bist, also sagen wir jetzt mal, du fliegst nach Brasilien, dann kannst du sagen, hey, ich habe Platz. Bei Laptops kann ich mitnehmen im Gepäck und kann das an der Schule abgeben. Dann kriegst du die als Freiwilliger dann die Laptops mit, packst sie mit in dein Gepäck und gibst sie dann idealerweise an der Schule ab, machst noch Fotos von denen und schickst das dann wieder zu LabDo. Die Fotos schickst du natürlich an LabDo.
Okay. Okay, das ist also nicht so, dass die irgendwie ein Schiff, Containerschiff vollpacken und die dann irgendwo rüberbringen, sondern das machen dann halt private Personen, die eh da hinfliegen oder hinfahren oder wie auch immer und das in ihrem Gepäck mitnehmen?
Nicht ausschließlich. Also ich habe mitgekriegt, dass das auch durch irgendwelche anderen Hilfsorganisationen gibt es teilweise Plätze in so Schiffen oder LKWs, die dann halt in irgendein Ausland fahren, wo halt noch Platz ist. Also was ich schon mal mitgekriegt habe, ist, dass wohl irgendeiner nach Autos nach Afrika verschickt und in Autos ist relativ häufig halt Platz im Kofferraum. Also nimmt man den Platz im Kofferraum.
Mhm. Okay.
Und kommt halt immer drauf an. Meistens Laptops sind ja meistens nicht so groß, deshalb kann man die relativ gut mitschleppen. Und was ja bei PCs halt nicht der Fall ist. Labdo konzentriert sich auch mehr auf Laptops, weil sie eben portabler sind als und kann durch jeden halt mitgenommen werden, was bei PCs ja nicht der Fall ist.
Mhm. Aber Smartphones oder sowas werden ja jetzt noch kleiner zum Beispiel, aber die sind jetzt auch nicht Fokus.
Nee, aber E-Book-Reader sind, soweit ich weiß, auch im Fokus. Aber hauptsächlich okay. Laptops.
Mhm. Welche Mindestvoraussetzung muss denn so ein Laptop haben? Kann ich da irgendwie alles abgeben, egal wie in Anführungsstrichen schwachbrüstig das ist? Oder muss ich, was weiß ich, es muss mindestens 1 GB oder 2 GB RAM haben, damit der überhaupt mitgenommen wird?
Du kannst ziemlich alte Laptops auch mit abgeben. Also Mindestalter ist also Baujahr 2001. Also ziemlich alte Laptops sind das schon. Letztendlich schadet das nicht, wenn du der Person, wo du es abgibst, dann absprichst, ob es überhaupt gebraucht wird, wenn es noch älter ist, was es sein kann. Weil manchmal braucht man auch nur Ersatzteile. So eine alte IDE-Festplatte für einen Laptop kriegst du heutzutage kaum noch oder sind scheiße teuer. Das ist natürlich hilfreich, wenn auch solche Kleinigkeiten, die für Laptops hoffentlich gebraucht werden, mal gespendet werden, damit man auch in anderen Ländern die Sachen reparieren kann, wenn da mal was zu Bruch gegangen ist.
Okay, also es müssen nicht unbedingt Laptops sein, es können auch Ersatzteile für Laptops sein.
Also es können auch defekte Laptops sein oder Netzteile von Laptops oder Tastaturen oder Mäuse oder Bildschirme, die man dann an Laptops anschließen kann.
Mhm. Und wenn du sagst, defekte Laptops, die werden dann in diesen Hubs erstmal repariert.
Genau. Also sofern es geht halt. Ne?
Da kümmern sich aber auch Freiwillige drum. Okay. Das sind also auch Leute, die einfach gesagt haben, ja, ich habe ein bisschen Zeit übrig. Lass mal Laptops operieren.
Ja, so kann man das zusammenfassen.
Okay, wenn ich jetzt sage, ich will da auch mitmachen, also zum Beispiel, ich habe auch noch ein bisschen Zeit übrig, Laptops reparieren, so mit ein bisschen IT-Fummeln macht mir irgendwie Spaß, melde ich mich da einfach bei jemandem, der so ein Hub betreibt oder gibt es da auf der Webseite eine Kontaktmöglichkeit, wo ich dann sage, ja, ich will hier helfen?
Genau, also wenn es in deiner Gegend kein Hub gibt, da kannst du, wenn du möchtest, ein eigenes Hub betreuen. So dass dann die Leute bei dir die Laptops abgeben können. Muss man sich eigentlich nur beim Labdo-Projekt melden und da einen kontaktieren. Steht auf der Kontaktseite auch drauf. Und dann kannst du relativ einfach da dein eigenes Hub vorstellen. Das ist halt gelistet als mit Name, Adresse und Telefonnummer gegebenenfalls. Damit halt Leute finden können und die Sachen bei dir abgeben können. Oder du halt selbst einsammeln kannst, je nachdem, wie man es definiert.
Okay. Das wäre also die Möglichkeit, da tatsächlich aktiv Sachen zu reparieren. Dann hattest du natürlich gesagt, okay, ich kann auch nur Laptops abgeben irgendwo bei einem Hub, wenn ich jetzt welche übrig habe oder zum Beispiel mein Arbeitgeber die eh rausschmeißen würde, kann ich die einsammeln oder vielleicht auch bei uns hier in der Gegend an der Schule oder Hochschule, wo die ausgesondert werden, wäre auch eine Möglichkeit. Und die dritte ist natürlich, wenn ich sage, ich habe irgendwie, was weiß ich, du hast gesagt, ich fahre nach Brasilien oder ich fahre nach, was weiß ich, irgendwo nach Afrika und habe da noch ein bisschen Platz im Gepäck und hätte Lust, mal irgendeine Schule zu besuchen. Wie funktioniert das dann? Da melde ich dann einfach an, ich fahre dahin und die teilen mir das zu oder suche ich mir das da raus?
Also auf der Webseite sind Projekte gelistet, die werden die haben so lustige Namen, nämlich Edu-Villages, also Dörfer, wo Laptops gebraucht werden, die sind schon gelistet. Das heißt, wenn du jetzt weißt, du fliegst nach Brasilien oder irgendwo ein afrikanisches Land, dann kannst du nachgucken, ja, welche Schüler brauchten da jetzt Laptops. wenn noch keine da sind. Also wenn einmal die gelistet, die schon Laptops gekriegt haben und die noch keine gekriegt haben und dementsprechend kann man da, wenn eins verfügbar ist, dann direkt sich anmelden, hey, ich möchte da hin. Da kannst du einen sogenannten Do-Trip machen.
Mhm. Und dann fahre ich zu so einem Hub, hole mir da die Laptops ab oder werden die mir geschickt?
Ja, das kommt auch halt immer drauf an, das ist auch relativ flexibel, je nachdem, wie du das mit den Leuten kommunizierst.
Mhm.
Was halt häufig darauf geachtet wird, ist, dass möglichst wenig unnützes CO2 quasi verbraucht wird. Also so umweltfreundlich wie möglich.
Mhm. Weißt du, wird es da Probleme geben jetzt beim Zoll oder so, wenn ich sage, ich bringe da irgendwie 7 oder 8 Laptops irgendwie durch? Also ich, da gibt's wahrscheinlich gibt's irgendwie Beschränkungen einfach so. Da müsste man sich da um irgendwelche Zollangelegenheiten eventuell noch kümmern. Wird einem da geholfen oder ist es einfach nicht vorgesehen, dass jemand mehr als 1-2 Laptops mitnimmt?
Gute Frage. So ganz genau weiß ich das auch nicht. Was ich nur weiß, ist, dass du aufpassen musst wegen den Akkus. Du darfst nicht so viele Akkus quasi im Gepäck haben.
Mhm.
Wegen Brandgefahr und sowas. Wie das jetzt mit zu vielen Laptops quasi ist, weiß ich nicht genau.
Mhm. Okay, da müsste man sich dann zur Not nochmal drum kümmern. Aber wahrscheinlich wird da das Lipto-Projekt dann mal einen Ansprechpartner haben oder vielleicht ist es auch irgendwo beschrieben. Aber das war jetzt nur so, okay, mal 1 oder 2 Laptop mitnehmen ist sicher ganz nett. Aber was, wenn ich jetzt sage, ich will irgendwie gleich mal irgendwie 7, 8, 9, 10 mitnehmen, damit es in Anführungsstrichen auch lohnt, wenn ich schon da irgendwo hinfahre. Okay, dann was wir noch gar nicht geklärt haben, ich meine, wir sind ja Radtux, wir sind ja hier in der Linux-Sendung, da wird schon Linux draufgepackt auf die Laptops, oder?
Genau, also mittlerweile.
Super.
Ja, mittlerweile ist das ein Lubuntu-System, eben weil es halt ziemlich leistungsschwache Hardware problemlos läuft.
Also ein Ubuntu mit LXDE als Desktop. Okay. Aber theoretisch könnten die natürlich, wenn sie vor Ort sind, auch nochmal irgendwas anderes draufspielen, wenn sie das Know-how haben. Aber in Hubs wird erstmal Lubuntu draufgezogen und so werden die dann erstmal ausgeliefert.
Genau, also auf den Lubuntu ist halt nicht ein nacktes System drauf, sondern auch Software, die für Bildung gebraucht wird. Hauptsächlich halt so solche Sachen wie ein Offline-Wikipedia in der entsprechenden Sprache. Das System wird dann auch in der entsprechenden Sprache konfiguriert. Man, das Problem hat man ja im Moment mittlerweile unter Linux ja eigentlich nicht. Da gibt es ja genug Sprachen quasi. Und die Tastatureinstellung und sowas auch schon alles konfiguriert, so dass dann die entsprechenden Kinder das in den Schulen dann direkt nutzen können, in der eigenen Sprache.
Okay. Und wenn ich da hinfliege dann irgendwo und die Laptops abgebe, dann zeige ich auch den Leuten erstmal, wie dieser Laptop funktioniert oder ist das überhaupt gar nicht Teil der Geschichte?
Kannst du machen. Kannst natürlich auch nur Papier abgeben, quasi ein Handbuch abgeben.
Mhm.
Also das kann man letztendlich auch. Ist auch relativ flexibel, wie du es machst. Idealerweise machst du es natürlich. Dann lernen da die Leute das kennen. Wenn da schon Leute da sind, die mit Computer umgehen können, ist es natürlich einfacher.
Genau, vielleicht haben sie auch schon mal von woanders welche bekommen. Dann, du hast das Ganze auch gemacht, also du bist tatsächlich irgendwo hingefahren und hast ein paar Laptops mitgenommen und die da abgegeben.
Genau.
Habe ich gelesen, du hast einen Blog-Eintrag dazu geschrieben. Vielleicht kannst du darüber nochmal erzählen. Also, wie bist du dazu gekommen und wie war die Erfahrung dann?
Zunächst erstmal dazu, wie ich dazu gekommen bin. Von dem Projekt selber habe ich erfahren auf der Open Rhein-Ruhr, die im Oberhausen jedes Jahr stattfindet. Da ist der Ralf Hamm, der ist auch, also der hat auch seinen eigenen Stand, der auch Vorsitzender des LabDo-Vereins ist. Und der hat mich dann halt angesprochen, wenn man da generell eben am Stand steht und hat generell halt so erzählt, wie ich jetzt dir erzähle quasi. Und bei mir hat es natürlich angeboten, dadurch, dass meine Eltern aus Sri Lanka kommen und ich ja dieses Jahr da mal Urlaub gemacht habe, dann wollte ich natürlich die Chance ergreifen und das auch mal was Gutes tun. Und ich habe dann die komplette Palette an Aufgaben übernommen, die man nur machen konnte. Nämlich Laptops beschafft, die Laptops fertig gemacht, eine Schule gefunden, die noch nicht registriert war und die Laptops an der Schule danach abgegeben im Urlaub dann.
Okay. Also einmal alles durch, die Bank weg.
Genau.
Hast gedacht, wenn schon, dann alle Steps. Ja, nur einen machen ist langweilig.
Ja, kann man so sagen. hat sich angeboten. Okay. So viel Aufwand war es letztendlich nicht. Du kannst ja mal raten, was die schwierigste Aufgabe von diesen vier Punkten war.
Die Reise zu buchen.
Nein.
Die Laptops abzugeben, weil die Straßen dahin furchtbar sind.
Ja, nicht ganz. Naja, also letztendlich war das Schwierigste, das Einfachste war eigentlich die, ich meine gut, Reise buchen ist natürlich schwer. die Laptops zu beschaffen war nicht schwer. Was schwer war, ist nur eine richtige Schule zu finden, die auch Laptops braucht.
Okay, also weil du jetzt nicht eine genommen hast, die auf der Webseite schon gesagt hat, sie haben Bedarf, sondern du wolltest...
Es gab einfach keine.
Es gab einfach keine, okay.
Also es waren irgendwie zwei Stück in Sri Lanka gelistet, die hatten aber schon Laptops gehabt.
Okay.
Und dann müsste es natürlich eine Schule sein, die nicht ganz so abgelegen ist, heißt auch dort, wo man ungefähr in der Region unterwegs ist.
Na klar, bringt ja nichts, wenn du dann nochmal 1000 Kilometer fahren musst in dem Ort.
Genau.
Dann darum, gut, in dem Land.
Gut, Sri Lanka ist jetzt nicht ganz so groß, aber dazu komme ich gleich noch. ich fange mal von vorne an. Die Laptops beschaffen war eigentlich ziemlich einfach, dadurch, dass ich einfach bei mir mein alter Arbeitslaptop im Büro verstaubt bin, bei einem anderen Arbeitskollegen auch, hatte ich halt einfach mal kurz einen Chef gefragt, hey, wollen wir das nicht spenden und ich bringe die dann zu einer Schule rüber. Und ja, natürlich Marketingabteilung freut sowas natürlich. Und verstauben nicht, also gute Sache, warum nicht? So, für Firmen ist das natürlich jetzt praktisch, für Leute, die jetzt in Firmen zuhören, kriegen auch Spendenbescheinigung, so dass sie das auch abrechnen können. Mhm. Also abrechnen können. So, also das war dann halt eben kein Problem. Das hatte ich dann schon irgendwann relativ früh dann schon alles geklärt. Die richtige Schule zu finden war das Problem. Letztendlich habe ich meine Mutter damit beauftragt. Sie hat jetzt mit Computern jetzt nicht so viel zu tun, hat auch keine Ahnung, was jetzt genau Ubuntu und Linux genau ist. Aber sie fand die Idee ganz gut.
Okay.
Letztendlich hat meine Mutter dann ganz viel rumtelefoniert und halt Leute gefragt, wo Laptops gebraucht werden. Und stellte sich halt häufig raus, dass die Schulen an größeren Städten halt schon Laptops hatten oder PCs halt eben hatten und da halt eben kein Bedarf war. Und die Schulen haben dann selbst schon, waren ehrlich und haben dann gesagt, ja, wenn ihr uns da jetzt irgendwas vorbeibringt, das könnte sein, dass dann irgendwelche Lehrer die dann mit nach Hause nehmen. Mhm. Das wollten wir dann natürlich auch nicht. Und hat meine Mutter halt eben noch weiter rumtelefoniert und irgendwann kam sie dann doch an eine Schule, wo die halt auch ziemlich abgelegen ist, wo dann Laptops gebraucht wurden.
Und die habt ihr dann in Anführungsstrichen beliefert?
Genau. Also Kommunikation ist eh immer so ein Problem, weil wir mussten erstmal genau rausfinden, wo die Schule genau ist. Und
es ist nicht so, dass sie dir einfach die Geokoordinaten geschickt haben, ja?
Genau. Und ich meine, Geokoordinaten rausfinden ist ja für normale Leute, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, nicht ganz so einfach. Normalerweise erwartet man ja Stadt, Straßenname und Hausnummer.
Ja.
Nur die Schule hatte halt keine Straße, also keine benannte Straße. Und da muss man halt eben, als wir dann vor Ort in Sri Lanka halt schon waren, auch rumtelefonieren. Letztendlich war es dann halt so, dass dann zufällig ein Cousin einen Lehrer an der Schule auch kannte, den er dann angerufen hat. Und also von der Stadt Jaffna, wo ich dann letztendlich war, im Norden, mussten wir 100 Kilometer, ja, ich denke, das war das Innere fahren. Ich meine, 100 Kilometer hört sich jetzt für uns in Deutschland irgendwie ja total wenig an. Ja.
Genau, machst du mal in einer halben Stunde.
Genau, also.
Runter sogar.
Also Luftlinie war es 100 Kilometer. Und da gab es natürlich keine Autobahn oder sowas, sondern halt so landstraßenmäßig und da bist du nicht ganz so schnell unterwegs. Letztendlich sind wir dann an dem Tag um 6 Uhr morgens irgendwann losgefahren, haben aber halt so eine Runde gemacht, um noch so ein paar, ja, so eine Sightseeing-Tour gemacht.
Ja.
Haben dann halt nicht den direkten Weg genommen, aber jetzt so unglaublich großen Umweg haben wir jetzt auch nicht gemacht. Dann waren wir letztendlich um 6 Uhr abends wieder zu Hause. Also wir waren halt 12 Stunden unterwegs. Da hat auch die Fahrt hat auch irgendwie knapp 90, 100 Euro gekostet. Aber die Fahrt haben wir auch nur gemacht, weil wir da hingefahren sind. Und ja, wenn man da hinfährt, also wir hatten so einen Bus, waren halt noch ein paar mehr Leute, Verwandte, die halt da waren, da hingefahren. Und die Straßen waren, je näher man der Schule kam, desto kaputter waren die Straßen. Und ja, Schlaglöcher und alles mögliche. Also da kommt man echt nicht einfach hin.
Okay. Aber ihr habt es irgendwie geschafft.
Genau.
Und wie waren dann die Leute vor Ort?
Ja.
Also, ihr seid dann da hingefahren, habt die Laptops unter Arm gehabt und habt die da abgegeben. Und da kam dann, weiß ich nicht, der Rektor und hat gesagt, ja, danke, oder?
Ja, also wir sind dann vom Direktor dann in, wir hatten halt, meine Mutter hatte hauptsächlich Kontakt mit dem Schuldirektor. Bei dem waren wir dann auch im Büro, saßen halt erstmal noch ein bisschen. Und dann hat der Schuldirektor die Schüler zusammengerufen. Das waren in diesem Fall so 150, glaube ich.
Mhm.
Die haben sich dann alle schön aufgereiht auf dem Schulhof eben. Und die Lehrer sind dann auch noch dazugekommen. Und ja, dann hat sich der Schulleiter erstmal schön bedankt bei uns, dass wir Laptops vorbeigebracht haben oder weiten Weg auf uns genommen haben.
Okay, und die sind da jetzt dann im, in Anführungsstrichen, Informatikunterricht Verwendung finden? Oder wie weißt du da was dazu, oder?
So wie das genau jetzt eingesetzt wird, weiß ich nicht. Die hatten da irgendwie so 2-3 Rechner halt in einem Raum stehen. Aber ja, letztendlich habe ich einen Naturwissenschaftslehrer, dann habe ich ja kurz mit geredet, also damit sie auch auf ein paar multimediale Sachen halt nutzen können.
Okay, also du hast ihm noch gezeigt, wie das System so einigermaßen funktioniert.
Genau, also bei das System, was ich da noch drauf gemacht habe, war Ubuntu mit Unity gewesen. Mittlerweile ist es nur noch, sind die Images nur noch Ubuntu. Aber der Lehrer, mit dem ich geredet habe, der kannte Ubuntu schon. Mhm. Von daher musste ich ihm nicht so viel erzählen.
Okay.
Ja, die erste Frage war aber, warum ist da kein Windows drauf? ich meine, letztendlich kann ich nichts tun, wenn sie da jetzt doch irgendwie Windows drauf machen oder nicht. Das ist natürlich schade und laut LabDo passiert das auch immer wieder mal, dass da Windows draufgepackt wird, weil sie eher freuen, dass sie Laptops gekriegt haben und jetzt nicht der Open Source Gedanke jetzt da denen sehr wichtig ist.
Mhm.
Und ja, als ich dann dort war und auch noch ein Windows-Rechner vor Ort hochgefahren wurde, dann wusste ich, warum es gut ist, warum auf den Laptops am besten kein Windows draufkommt. Das war nämlich relativ doof, weil der Rechner brauchte erstmal 10 Minuten zum Booten und kaum war Windows hochgefahren, zeigt er natürlich an, hey, du musst mal aktivieren. Und das gleiche beim Office und dann war da noch die BIOS-Batterie leer und dann konnte er keine Webseiten auf, weil man die Uhrzeit erstmal umstellen musste, wegen HTTPS-Fehlern und dann hoffe ich einfach nur, dass das weiterhin bei Ubuntu bleibt.
Okay.
Also das gibt's natürlich auch.
Was war das für ein Windows?
Windows 7, glaube ich.
Na, immerhin. Ich hätte jetzt gedacht, so Windows 2000 oder irgendwas.
Nee.
Okay. Na gut. Aber würdest du so insgesamt sagen, es hat sich alles gelohnt?
Ja, definitiv. Also die Laptops werden ja eh nicht gebraucht, was halt ja auch der Unterschied ist zum One-Laptop-Verschaltprojekt, was es ja gibt. Hier werden halt keine Laptops explizit hergestellt, sondern es werden die genutzt, die Laptops verschwendet, die schon ihren Lebenszyklus in Industrieländern schon hinter sich haben. Weil so Laptops aus 2007, 2008, ich glaube, die würdest du jetzt oder ich jetzt auch nicht unbedingt mehr nutzen. Auch wenn ich jetzt, oder mein Vater würde jetzt auch nicht mehr nutzen. Da ist natürlich hilfreich, wenn man die verschwendet.
Ja, das stimmt. Ja, und wenn es dann tatsächlich noch Abnehmer gibt irgendwo, dann ist es umso besser.
Genau, und Kosten sind eigentlich relativ gering. Also sowohl für die Leute, die da hingehen, weil ich habe ja eh da Urlaub gemacht. Na gut, hat mich jetzt ein bisschen gekostet, dann mal extra hinzufahren, aber sonst war es relativ preisgünstig, die ganze Option, für mich dafür, dass man da 2 Laptops hingebracht hat.
Und die Leute sich da vor Ort gefreut haben.
Genau.
Über die Geschenke.
Genau.
Okay.
Was auch noch relativ wichtig ist bezüglich der, was ich angesprochen habe, wegen den Offline Daten, die da drauf sind, also auch bei Wikipedia zum Beispiel. Das hatte ich auch vor Ort dann direkt gemerkt. Das war halt mitten im Nirgendwo. Und dementsprechend hatte ich da auch, obwohl ich da eine lokale SIM-Karte drin hatte, so gut wie keinen Empfang. Mhm. Ich hatte da irgendwie Edge zwar, aber Edge heißt ja in der Regel kein Internet.
Ja, Edge ist kein Internet.
Und die brauchten in der Schule kurz auch da vor Ort Internet und da hatten sie dann auch irgendwie einen UMTS-Stick und mussten erstmal über einen halben Schulhof rennen, um damit da irgendwie Internet mal zustande kommt.
Hm. Ja, und eine Datenleitung per Kabel gibt's ja gar nicht.
Ja, das war halt wirklich am anderen Ende von nichts.
Hm. Okay. Ja, gut. Dann, wenn ihr das auch machen wollt, dann meldet euch doch mal bei LabDo. Wie gesagt, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, da mitzumachen. Sicher eins der spannendsten ist, tatsächlich irgendwo hinzufahren und die Dinger mitzunehmen und dann die irgendwo abzugeben und die Fotos zu machen und dann zurückzugeben. Das klingt zumindest am mitspannendsten, ist sicher auch der Teil, der mit am meisten Aufwand ist, obwohl du jetzt gesagt hast, die Schule finden war am anstrengendsten oder war am intensivsten, aber wenn man jetzt irgendwo eine nimmt, die schon Bedarf angemeldet hat, dann fällt der Punkt ja schon mal weg. Dann klingt auf jeden Fall nach einer sehr interessanten Möglichkeit, alte oder nicht mehr gebrauchte Laptops nochmal einem neuen Nutzen sozusagen unter einem neuen Leben zu verhelfen.
Ja, ich meine, was man dazu halt noch sagen kann, ist, die einfachste Möglichkeit ist wirklich halt, also die wirklich geringste Hürde ist eigentlich von dem Projekt zu erzählen. Ich habe es halt im Freundeskreis, die jetzt nicht unbedingt viel mit IT zu tun haben, auch davon erzählt, also, oh, das ist sehr cool, meine Oma hat noch irgendwie einen alten Laptop und ihr noch einen Onkel oder sowas und dann hatte ich hinterher auch irgendwie nochmal zwei, drei Laptops gekriegt, die nicht mehr ganz in Ordnung waren. Viele, die ja halt nicht von IT Ahnung haben, also einfach nur erzählen, ist schon mal ein guter Schritt, um zu spenden, weil jeder kann halt eben spenden. Ich glaube, seit letztendlich werden, ich weiß jetzt nicht, wann so die Laptops sich so weit verbreitet haben. Ich meine, so ab 2019 wurden sie, glaube ich, so langsam erschwinglich. Heutzutage hat ja quasi jeder schon einen Laptop.
Ja, Desktops sind ja schon tot jetzt mittlerweile. Ja,
eben. Und von da bietet sich das in einigen Jahren vor allem schon noch eher an, dann die Laptops zu verschwenden. Weil noch laufen vielleicht noch welche. Mein Vater nutzt, glaube ich, auch noch einen Laptop von 2007, 2008 rum. Die Laptops, die ich aus der Firma gespendet habe, die waren auch aus 2008, aber halt Business-Laptops.
Hm.
Firmen sollten natürlich auch davon wissen. Und
genau, also es ist ein ganz normaler Verein auch in Deutschland und deswegen können die dann auch irgendwelche Spendenquittungen da ausstellen, ja.
Genau, und was halt auch der Fall ist, wenn jetzt Firmen auch PCs übrig hat, also viele, da kann man sich da auch melden. Dann geht halt auch ein Container oder so irgendwo hin. Weil ich habe auch schon von einigen Kollegen dann halt mitgekriegt, die dann halt bei großen Unternehmen arbeiten. Also ja, also wir haben neulich 20 Rechner weggeschmissen.
Hm.
Also wie, habt ihr weggeschmissen? Ja, wir hatten keinen Platz mehr im Lager und die mussten raus. Und ich meine, ich schüttel da nur den Kopf, weil die hätte man auch echt gut gebrauchen können in solchen Schulen. Und das kostet ja vor allem in Firmen oder auch in Privatleuten ja nicht viel, außer dass man halt hingehen muss und die Dinge abgeben muss.
Ja gut, ich meine, im Endeffekt werden die hoffentlich natürlich auch recycelt, wenn die weggeschmissen werden und man kann da noch bestimmte Teile draus verwenden, aber es wird halt komplett zerlegt und nur die Mineralien in Anführungsstrichen verwendet. Wenn die jetzt noch länger irgendwo richtig laufen können, ist das natürlich sinnvoller.
Ja, was halt auch, wo du jetzt Recycling ansprichst, die Laptops, die dann hinterher dann irgendwann kaputt sind, das ist so geplant und es wird gesagt, dass dann die Laptops auch wieder zurückkommen und dann recycelt werden, ordnungsgemäß.
Mhm.
Wie weit das jetzt wirklich passiert, weiß ich nicht, weil die Schulen melden sich ja auch nicht unbedingt dann wieder zurück, wenn die Laptops kaputt sind. Würde nur vielleicht, aber prinzipiell werden sie dann recycelt am Ende. Wenn sie nicht kaputt sind.
Also gut, also auch daran wird zumindest so ein bisschen gedacht. Nicht, dass die dann halt da irgendwo auf dem Müll landen und dann die Mineralien da nicht mehr verwendet werden und die Gifte da dann in der Umwelt sind.
Genau. Also ich hätte noch ein paar Zahlen zu nennen.
Ja.
Mittlerweile ist in dem Lab2-Projekt 101 Länder beteiligt.
Okay, also da, wo man Hubs hat, die...
Ja, oder? Nicht nur Hubs, sondern wo auch Laptops hingegangen sind.
Okay.
Und Hubs sind 135 Stück. Aber das sind halt schon in Deutschland viele, sehr viele.
Mhm.
Jetzt gerade kein Überblick. Aber jetzt, wenn man jetzt nur die Dörfer anguckt, also die Edu-Villages anschaut, das sind auch schon 470, was knapp 3000 Laptops oder Geräten entspricht.
Mhm.
Das ist schon mal eine gute Anzahl.
Seit wann gibt es das Projekt?
Gute Frage. Ich kenne es seit 2012.
Ja.
Und habe dann halt dieses Jahr halt eben zum ersten Mal mitgemacht.
Okay, also ich meine, es gibt ja schon Projekte, die das so ähnlich machen, zum Beispiel Linux for Africa in Deutschland, weiß nicht, kennst du vielleicht schon mal was?
Ja, schon mal von gehört.
Genau,
ja.
Also die machen das ja auch so ähnlich, die sammeln ja auch, egal ob das jetzt Notebooks sind oder Desktop-Rechner und verschiffen die dann sogar in größeren Mengen irgendwo hin. Also da gibt's ja mehrere Projekte in die Richtung. Ansonsten hast du natürlich bei Lab2, siehst du ja so einen Counter tatsächlich, die Zahlen, die du gerade gesagt hast, wie viele Schüler damit arbeiten können, wie viele Länder beteiligt sind und wie viele Hubs es gibt und so weiter und so fort. Ja, gut, also wenn ihr Laptops übrig habt, dann guckt doch mal entweder bei Lab2 oder bei einem anderen Projekt vorbei oder motiviert eure Arbeitgeber vielleicht oder eure, vielleicht wie gesagt auch Hochschulen. Auch da sehe ich ja öfter mal, oder Universitäten, dass irgendwelche ganzen Sachen dann einfach ausgesondert werden. Auch vielleicht sowas könnte man ja dann noch weiterverwenden. Oder wenn ihr im Familien- und Bekanntenkreis natürlich wisst, ja, der Laptop, der da in der Ecke liegt, wird definitiv nicht mehr benutzt, dann auch mal da ansprechen. Auf jeden Fall gut, wenn die noch irgendeinen Nutzen haben und nicht einfach vergammeln in der Ecke oder verstauben, wie du gesagt hast. Ja, vielen Dank, Sujivan.
Ja.
Wieder nett, da, dich mal bei uns zu haben, dass du von Projekten erzählst, die du so machst.
Ja.
Genau. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. My mama cooks in Italy, my mama swims in Argentina, mama's got a chunga, yeah. My mama's works in Venezuela, mama likes Cinderella, mama's got a chunga, yeah. I say hola, 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 bossa nova. I say yeah, 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 yeah. I got a chunga, yeah. Ba, 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 ba. My daddy Joe sit the one, daddy smokes marijuana, daddy's got a chunga, yeah. My daddy wrote, don't be hot, they try to grow. Tell me your daddy's got a chunga, yeah. I say, no, 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 no. No more tequila, no. I say, yeah, 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 yeah. I got a chunga, yeah.
mamas with zin Argentina, mamas got a chungaye. My mama's watching Venezuela, mama likes Cinderella, mama's got a chungaye. I say hola, 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 bossa nova. I say yeah, 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 I got a chungaye.
Mal wollen wir uns mit Wayland beschäftigen. Das ist ja ein Wort, das schon in aller Munde ist, wenn man sich so ein bisschen im Linux-Spektrum bewegt. Und da heißt es manchmal bei den News-Einträgen, ja, Projekt XYZ wurde jetzt auf Wayland portiert oder enthält Wayland-Unterstützung. Und deshalb habe ich mir gedacht, schauen wir uns doch einmal genauer an, was dieses Wayland eigentlich ist. Und was es für Vorteile bringen kann und warum man davon spricht, dass es die Zukunftstechnologie unter Linux nicht nur für den Desktop, sondern auch für den mobilen Bereich darstellt. Ja, fangen wir vielleicht zunächst einmal damit an, zu klären, was denn so ein oder was Wayland überhaupt sein soll. Wayland soll im Grunde genommen ein neuer Grafikserver sein zur Ablöse von X. Jetzt fragen sich natürlich einige Grafikserver, was ist denn das? Also Grafikserver ist im Grunde genommen das, was unbedingt notwendig ist, um Fenster, Grafiken auf einem oder mehreren Bildschirmen auszugeben oder auch Fenster zu bewegen und solche ganzen Geschichten. Nutzereingaben werden gehandhabt, Tastatur und Maus, wie wird damit umgegangen? Also alles das, was ihr grafisch sehen könnt, wenn ihr beispielsweise gerade diese Folge hört auf eurem Linux-Rechner, dann wird das durch einen Grafikserver kontrolliert, gesteuert, angezeigt, gerendert und das macht im Grunde der X-Server bzw. das X-Protokoll bei den meisten von euch. Zudem stellt natürlich dieser Grafikserver auch ein Standardprotokoll bereit, womit halt eben Anwendungen sagen können, hier, ich habe hier ein paar Knöpfe, da habe ich einen Text, render mir das mal bitte. Und ja, diese ganzen Grafiken, damit die ausgegeben werden können, damit der Bildschirm auch vernünftig angesteuert werden kann, dafür gibt es dann halt eben diesen Grafikserver und sein dazugehöriges Protokoll, damit halt eben auch die verschiedenen Fenster ordentlich ausgegeben werden können. Ja, der verbreitetste Grafikserver unter Linux-Systemen oder allgemein auch unter Unix-Systemen ist eben X11 oder auch X-Windows-System genannt. Und wir müssen, wenn wir uns mit Wayland beschäftigen wollen, auch in diese X-Historie hineingehen, um so ein bisschen zu verstehen, warum es jetzt auch eine Ablöse braucht, warum es was Neues braucht. Weil das ist jetzt nicht hier irgendwie der x-te neue Webbrowser, der vielleicht hier und da ein paar andere Knöpfe oder Features hat, sondern das ist wirklich was komplett Neues. Und deshalb müssen wir auch mal schauen, was ist denn so bisher alles geschehen oder was ist jetzt in den letzten Jahren alles passiert. Und wenn wir uns in die Historie von X begeben oder vom Grafikserver und der Unix-Systemen allgemein, und Linux zähle ich mal dazu, dann kommen wir eben schon zu X11. Das ist das aktuelle System, was wir auch verwenden, in einer modifizierten, angepassten Fassung natürlich so ein bisschen, in einer Weiterentwicklung, so könnte man das auch nennen. Und X11 ist schon ein sehr alter Grafikserver, denn der kam schon im Jahre 1987 heraus, eigentlich schon ein bisschen was davor. Es gab nämlich auch eine Version 10, also X10, der im Jahre 1984 rauskam, aber der war, glaube ich, noch proprietär zu Teilen, zu Großteilen und wurde dann erst später offener, sodass man da auch am Quellcode rumarbeiten konnte. Und so, dass es dann auch natürlich, weil, wie wir hier sehen, der X-Server war schon vor Linux da, weil er eben für Unix-Systeme verwendet worden ist, Und es wurde dann richtig spannend in den 90er Jahren, wo dann Linux vorgestellt worden ist. Und natürlich vom X11-Server gab es dann natürlich Abwandlungen oder Implementierungen im Grunde von X11. Und eines der berühmtesten, die berühmteste Variante, die 1991 vorgestellt worden ist und dann auch von allen Distributionen in den 90er Jahren benutzt worden ist, bis sogar in die anfänglichen 2000er Jahre, war der X-Free 86. Und einige von euch werden sich noch daran erinnern, dass man eben nicht von X.org gesprochen hat, sondern vom X-Free 86, wenn es darum ging, bestimmte Treiber einzurichten für Tastatur und Maus zum Beispiel oder allgemein mal eine Konfigurationsdatei zu bearbeiten, um überhaupt eine grafische Oberfläche zu bekommen. X-Free 86 starb dann zumindest auf dem Linux-System spätestens im Jahr 2004, als die Lizenz dann nochmal geändert worden ist und eine Werbeklausel hinzugefügt worden ist. Aber es gab schon ein paar innere Quälereien, die dann auch noch stattgefunden haben. Und es gab einige Leute, die sich ein bisschen was spalten wollten, die vielleicht mal was Neues ausprobieren wollten. Und da gab es ein paar Querelen, dass einige gesagt haben, ja, wir machen da gar nichts. Und in Wirklichkeit kam dann später raus, dass sie sich da doch irgendwie getroffen haben und was gemacht haben und an was Neuem gearbeitet haben. Also wie man es halt so kennt von Open-Source-Entwicklung, das passiert halt manchmal. Ja, der inoffizielle Nachfolger dann basierend auf der Version X-Free 4.4 RC2, glaube ich war es, wurde dann X.org. Das ist der heutige Standard bei den Linux-Distributionen. Also da sitzen alle auf X.org. Und X.org oder X.org ist eben, der Name selber kommt halt eben dadurch, dass vor allen Dingen die FreeDesktop.org Foundation da wieder stark am Zug war, die ja zur Standardisierung des Linux-Systems irgendwie etwas beitragen möchte und vor allen Dingen da auch ihre Finger im Spiel hat. Und auch eine X.org Foundation, die sich mittlerweile dann auch gegründet hat, die betreuen dann jetzt dieses Projekt auch und sorgen dafür, dass die Weiterentwicklung gewährleistet ist, dass die Dokumentation gewährleistet ist und dass die Lizenz natürlich auch stimmt. Kurz zum X-Free 86, das hat ein bisschen was weiter gelebt, jetzt nicht auf dem Linux-Desktop, aber was die Entwicklung angeht. Das heißt, man hat da noch 5 Jahre weiter gelebt, das heißt, bis zum Jahre 2009 gab es da noch Commits. Danach wurde es eingestellt, das Projekt, und auch der Letzte, der da irgendwie was hochgeladen hat, hat gesagt, ja, er lädt nichts mehr hoch im Jahr 2009 oder nach 2009. Und dann wurde X-Free 86 eben eingestampft. Ja, das, was macht das so besonders? Beide basieren eben auf diesem X-Window-System. X-Window-System ist halt eben nicht nur ein Server, sondern eben auch das Protokoll. Und das ist so eines der Hauptaugenmerke, worauf man geachtet hat, dass das natürlich gleich bleibt. Aber man natürlich, wenn man Protokoll spricht, kann natürlich das Programm, was das Protokoll spricht, unterschiedlich sein. Und in dem Fall hat man eben eine andere Implementierung gewählt. Und die hat man dann unter dem X-Org-Projekt, dann betreut. In all diesen Jahren, weil das ist ja jetzt schon gewaltig, also 20 plus Jahre sind da jetzt reingeflossen fast, und das ist ja doch schon sehr gewaltig. In diesen Jahren hat sich das X-Window-System, das X-System zwar weiterentwickelt, aber natürlich in Großteilen musste es auch irgendwie gleich bleiben. Und die Architektur des Protokolls zum Beispiel durfte sich nicht ändern, damit es weiterhin kompatibel ist, auch mit den Anwendungen vor 1991 oder die in den 90ern geschrieben worden sind. Unix-Anwendungen, damit die vernünftig liefen, die auf einem Unix-System damals liefen, unter einer grafischen Oberfläche, dass die dann auch weiter auf Linux laufen können. Das war natürlich eine wichtige Geschichte, weil ja Linux dann als Newcomer im Grunde auch für Kompatibilität mit alten Programmen aus dem Unix-System sorgen musste, damit halt auch wirklich Leute sich dann Gedanken gemacht haben, ich steige jetzt vielleicht mal auf Linux um, da kann ich meine Anwendungen auch doch noch weiter fortführen, weiter ausführen. Ja, heutzutage sieht es so aus, dass wir von den zahlreichen Features, die dann immer weiter in X11 eingebaut worden sind und unterstützt werden, eigentlich nur noch sehr, sehr wenige benutzen. Also da die ganzen Sachen und Funktionen, also ich glaube, den letzten Fenstermanager, den ich so gesehen habe, der dann noch das Rollen von Fenstern unterstützt hat, also wo man Fenster aufrollen konnte, in seinen Fensterrahmen reinrollen konnte, war, glaube ich, Enlightenment, wenn ich mich richtig entsinne, wo ich das noch gesehen habe, dass das standardmäßig irgendwie genutzt wird. Gibt sicherlich vielleicht hier und da ein paar Nutzer, aber diese Funktion beispielsweise nutzen wir sehr wenig. Aber auch viele andere Funktionen, die in dem X-Server eingeflossen sind. Beispielsweise gab es sogar im X-Server dann, weil halt immer irgendwie die Featuritis ausgebrochen ist. Das heißt, man wollte unbedingt immer mehr Features reinbauen in das Projekt. So hat man dann beispielsweise und X immer auf verschiedene Hardware laufen lassen. So hat man beispielsweise sogar einen Print-Server, also einen Drucker-Server eingebaut in X. Und das ist natürlich dann doch schon gewaltig. Daneben gibt es natürlich eine ganze Schriftartenverwaltung, die in X mit eingebaut ist. Und einige Leute kennen das vielleicht hier und da von einigen älteren Programmen, dass man da auch mit sogenannten X-Fonts dann arbeiten muss und die dann vielleicht einrichten oder einstellen muss. Also all diese Sachen, beispielsweise die Schriftartenverwaltung, werden kaum noch oder werden eigentlich gar nicht mehr verwendet. Der Drucker-Server ist, glaube ich, auch schon rausgeflogen, hat man rausgeworfen. Aber viele andere Sachen, die einfach in X mit der Zeit mit eingeflossen sind, sind einfach mal verschwunden beziehungsweise werden gar nicht mehr benutzt. Und die Grafikausgabe beispielsweise und die Eingabesteuerung sind so Sachen, wo wir sagen, okay, das ist das, was wir hauptsächlich nutzen von X11. Heutzutage auch noch, weil wir ja was sehen wollen und weil wir was eingeben wollen. Wobei X11 natürlich mit X.org auch einige Veränderungen erlebt hat. Vor allen Dingen, glaube ich, ist die größte Veränderung, dass man das Ganze modularisiert hat, so dass dann die einzelnen Extensions von X, die einzigen Erweiterungen von X dann in Module gepackt worden ist. Das hat aber bei der Vielzahl von Modulen dann auch nicht sehr viel gebracht, um irgendwie einen besseren Überblick zu verschaffen. Wenn man dann auf einmal 500 verschiedene Module hat, dann ist das sicherlich nicht immer sehr hilfreich. Aber hat natürlich den Vorteil, dass man einige Module einfach weglassen kann, weil man sie nicht braucht. Das haben auch die verschiedenen Distributionen dann im Laufe der Zeit gemacht. Oder man hat bei X.org direkt gesagt, okay, Sachen wie den Drucker-Server, den brauchen wir überhaupt nicht, den streichen wir komplett. Und man hat also da schon sehr starke Anstrengungen gemacht und teilweise sogar mit den alten X11-Standards gebrochen. Jetzt nicht, was das Protokoll angeht, sondern was ein paar Spezifikationen angeht, die hat man da brechen müssen, um zum Beispiel flickerfreie Grafiken hinzubekommen. Oder auch, dass Hot-Plug-Support eingebaut worden ist. Also, dass man irgendwie Mäuse-Tastaturen einfach anschließen kann und die funktionieren, ohne dass man den Rechner neu starten muss und solche Geschichten. Gerade bei kabellosen Eingabegeräten ist das halt heutzutage so. Bluetooth-Geräte oder andere, die werden einfach an- und ausgesteckt zum Beispiel. Und da muss man halt eben gewährleisten, dass die auch funktionieren. Und aber auch zuschaltbare Monitore, also einen zweiten Bildschirm anschließen, eine Ausgabe über einen Beamer bereitstellen, solche Geschichten. Das hat man alles damals, als X11 geschrieben worden ist, nicht so sehr bedacht. Und das musste natürlich dann irgendwie mit integriert werden und dafür hat eben das X.org-Projekt gesorgt. Ja, dann können wir auch an Hybrid-Grafikkarten so ein bisschen denken. Das ist ja auch so eine Geschichte, die wieder aufgekommen ist. Das gab's schon mal, da ging es aber eher darum, so ähnlich wie SLI, gab es das auch, glaube ich, auch schon, also zwei verschiedene Grafikkarten oder zwei Grafikkarten, die helfen oder eine Unterstützung für eine Grafikkarte. Mir fällt da beispielsweise meine erste Voodoo-Karte ein. Das war ein 3D-Beschleuniger für die Grafikkarte. Das war ja dann quasi sowas wie eine zweite Grafikkarte in Anführungszeichen. Und solche Geschichten sind jetzt mittlerweile auch wieder, haben Einzug gehalten. Hybrid-Grafikkarten fallen mir da ein. Das sind zum Beispiel Grafikkarten von Intel und Nvidia. Das war ja auch der berühmte Ausspruch von Linus Torvalds, der da Fuck you Nvidia gerufen hat, weil es da um die Unterstützung von eben dieser Hybridtechnik ging unter Linux, die ein bisschen was auf sich warten ließ und einige Leute verärgert hat, wie beispielsweise Linus Torvalds. Und das hat man mittlerweile auch hinbekommen, aber das ist noch nicht ganz so problemfrei, wie man sich das wünschen würde. Also Hybrid-Grafikkarten, aber auch Grafikkarten im SLI-Verbund, also zwei gleiche Grafikkarten, die über ein Kabel verbunden werden, um dann sich das Rendern auf dem Bildschirm dann zu teilen, so dass man im Grunde verspricht man sich dadurch eine bessere Leistung und ja, alles so Sachen, die in den letzten Jahren einfach aufgetreten sind und die X damals, als es 1987 halt rauskam oder entwickelt worden ist, eigentlich nicht hätte voraussehen können. Ja, Lösungen wurden gebastelt und X so oder X11 so in Xorg immer mehr erweitert. Mithilfe von Modulen dann erweitert, aber insgesamt ist dann das Xorg auch an seine Grenzen gestoßen, was Flexibilität angeht und Support für neue Technologien. Wenn wir daran denken, dass es jetzt sogar schon Displays eingebaut in Tastaturen gibt, die das eigentliche Display ein bisschen was erweitern wollen, Touchpad-Geräte mit immer neuen Gesten und Gestensteuerungen, aber auch natürlich Multitouch-Displays, wo man also auch das Display anfasst, um dann bestimmte Aktionen durchzuführen und solche Geschichten, die, würde ich mal sagen, so relativ modern sind, aktuell sind. Das sind so Sachen, wo Xorg auch an seine Grenzen einfach stößt, weil das muss irgendwann mal technologisch einfach passieren, wenn man nicht weiter wachsen möchte, größer werden möchte, dass man dann an seine Grenzen stößt mit einer alten Technologie im Grunde. Ja, zudem ist natürlich auch der ganze Wust an neuem Code und Spezifikationen seit mehr als 20 Jahren. Da ist natürlich gut was zusammengekommen, kann man sich durchaus vorstellen. Ich habe ja gesagt, einige Sachen wurden auch rausgestrichen, weil sie nicht gebraucht worden sind. Aber da erstmal einen Durchblick zu haben nach über 20 Jahren, kann man da irgendwie was rausstreichen. Da muss man natürlich schon mal schauen, dass da nicht irgendwelche Lösungen entwickelt worden sind, die aufeinander aufbauen, aufeinander basieren und die, wenn man was Altes wegstreicht, dann die neue Lösung beispielsweise nicht mehr funktioniert. Und das ist natürlich schon eine Geschichte, die schlicht und einfach nicht mehr überschaubar ist und von den wenigsten Entwicklern auch wirklich überschaut werden kann. Ich finde das schon recht interessant, wenn man dann auf Mailinglisten oder mal Kommentare liest von Leuten, die Fenstermanager beispielsweise entwickeln und dann natürlich sehr, sehr eng mit dem X-Server arbeiten müssen, die dann quasi sagen, dass sie komplett verzweifelt sind, weil sie den X gar nicht mehr verstehen und die versuchen das irgendwie zu machen und dann hoffen sie, dass es funktioniert. Und das sind halt natürlich so Sachen, wo dann auch die X-Entwickler selber manchmal auch gar keinen Durchblick mehr haben, was da alles im Code drin steckt und was aufeinander basiert. Und das Protokoll ist ja seit den 80ern auch nicht geändert worden, um halt eben die Kompatibilität beizubehalten. Und so wurden viele Fehler und Probleme, die dann erkannt worden sind, die auch teilweise im Protokoll mit drin sind, dann immer mehr durch Workarounds ersetzt. Also man hat versucht, da diese Fehlerchen, die dort eingebaut sind, nicht zu verbessern, sondern einfach die zu umgehen. Und das hat auch natürlich dafür gesorgt, dass es teilweise aufbauende Workarounds gibt. Das heißt, ein Workaround baut auf einem anderen auf, der wiederum auf einem anderen aufbaut. Und dann hat man den Salat, also den Codesalat, und dann blickt man da auch nicht mehr richtig durch. Das ist das, was Xorg heute im Grunde genommen dann auch ausmacht. Also insgesamt nicht nur die Probleme, sondern auch natürlich die ganze Geschichte, die Modularität und auch die Unterstützung auch von teils modernen Technologien. Nicht immer alles, wie gesagt, Hybrid-Grafikkarten sind erst in den letzten Jahren so dazugekommen, dass sie dann auch einigermaßen unterstützt werden. Aber im Grunde genommen ist halt eben das, das Xorg, was es heute ausmacht. Und wegen der ganzen Probleme, die sich ergeben haben durch das Protokoll, das ältere, und eben die, ja, auch die historisch andere Betrachtungsweise, ganz einfach, weil man in den 80er Jahren gedacht hat, okay, wir machen jetzt hier so einen X-Server und der muss auch Fensterverwaltung machen, der muss wissen, wo die Fenster sind, der muss die Fenster in Front bringen können, wieder zurückschicken können und so weiter und so fort. Also da gibt's auch viele Sachen, die heutzutage ganz einfach der Fenstermanager erledigt, die hatte man im X-Server einfach drin und hat man immer noch teilweise im X-Server drin, weil man halt eben aus der Betrachtungsweise von damals gesagt hat, okay, das muss da rein. Und eine Vielzahl von Dingen sind halt heute überholt und sieht einfach heute so aus, dass, kommen wir auch gleich zu, dass der Fenstermanager im Grunde genommen fast alles übernimmt. Deshalb hat man sich entschieden, ich glaube, es waren 4 oder 5 Jahre, das ist glaube ich her, im Jahr 2010, wenn ich mich nicht recht irre, 2009 vielleicht sogar schon, hat man sich entschieden dann, oder ich glaube, es war eher 2010 oder 2011, Müsste ich jetzt ganz genau schauen, aber es ist also etwa 4 oder 5 Jahre her, hat man sich entschieden, dann das Wayland-Projekt zu schaffen, eine Alternative zu schaffen. Das fiel nicht irgendwie aus dem Himmel, sondern das ist eine Initiative gewesen von X-Entwicklern selber. Und diese Alternative, dieses alternative System hat halt eben den Namen Wayland bekommen. Gestartet wurde das ganze Projekt von Christian Höchsberg. Das ist ein ehemaliger X-Entwickler, also der war auch eine ganze Zeit lang an X-Entwicklung beteiligt, hat beispielsweise das jüngste Projekt, was er gemacht hat, das, was ich so kenne, ist DRI 2, also Direct Rendering Interface, glaube ich, heißt es. 2 hat er in X mitentwickelt, das halt eben für eben fast flickerfreie Grafik überall sorgt und solche Geschichten. Und der ist ebenfalls auch Mitglied des Intel Open Source Technology Centers. Also Intel hat auch seine Finger mit im Spiel und arbeitet auch sehr stark dran. Wayland wurde mit dem Ziel gestartet, einen modernen Grafikserver bereitzustellen mit Frame-Perfektion. Jede Anwendung soll in der Lage sein, das Rendering so zu kontrollieren, dass niemals Tearing, instabile Bildwiederholfrequenzen oder Artefakte und Flimmern auftreten sollen. Das sind natürlich schon sehr starke Worte, weil solche Problemchen beim X-Server doch das ein oder andere Mal schon aufgetaucht sind. Und das sind natürlich auch Sachen, die eigentlich heutzutage selbstverständlich sind. Aber natürlich damals musste man das so formulieren, weil man muss halt irgendwie ein Ziel formulieren. Und damals war es halt wirklich ein Problem von X. Mittlerweile ist das bei X nicht mehr so, aber im Großteil ist der Code, der dafür sorgt, immer noch in X drin. Sind halt nur eine ganze Menge Workarounds, die dann verhindern, dass das nicht passiert. Man hat aus X gelernt und gemerkt, dass gerade bei Compositing-Fenstermanagern, Qwin, das neue Matter in GNOME, so heißt die Desktop-Umgebung, und viele weitere, Compiz beispielsweise, die ganzen Compositing-Fenster-Manager, die halt eben diese ganzen Effekte und sowas zaubern. Und die Implementierung von denen, dass man solche Sachen wie eben dieses Rendering besser dem Fenster-Manager überlässt. Und das macht man dann, dieses Konzept im Grunde genommen, übernimmt man dann auch bei Wayland und versucht es schmal und klein zu halten, also nicht mehr so aufgeblasen wie X war, wo man dann auch teilweise so das Problem hatte, dass man so viel Funktionalität in den Fenstermanager reingepackt hat, gerade was das Compositing angeht, dass man quasi fast schon einen zweiten X-Server geschaffen hat, so von der Funktionalität her, und der eigentliche X-Server mit all seinen Funktionen weggefallen ist und man einfach nur die Grafikausgabe des X-Servers genutzt hat und die anderen Funktionen im Grunde genommen, auch die Eingabefunktion natürlich für Tastatur und Maus, aber das ist im Grunde genommen das, was man vom X-Server so genommen hat, und deshalb möchte man mit Wayland direkt das ganze Richtige machen und sagen, okay, wir machen dann nur Grafikausgabe und Eingabe von Geräten und mehr müsst ihr selber machen. Also die Fenstermanager oder die Entwickler von Fenstermanagern selber. Also, Wayland soll klein und schmal gehalten werden, so klein und schmal wie möglich. Und damit das funktioniert, hat man sich so einige Sachen gedacht. Natürlich zum einen, der X-Server selber ist oder war eben ein eigenständiges Programm, was man starten konnte. Und da muss dann jetzt nicht irgendwie in einen Fenstermanager oder sowas laufen, sondern es lief dann einfach auch schon so. Aber man konnte dann auch Programme starten. Ihr könnt das heutzutage immer noch ausprobieren, indem ihr einfach sagt, okay, im Terminal, ich möchte jetzt beispielsweise einen Terminal starten, ein grafisches Terminal starten oder einfach mal einen Firefox starten auf einer grafischen Oberfläche. Da kann man xinit einsetzen, xinit-e, glaube ich, heißt der Befehl, und dann den eigentlichen Befehl, also Firefox beispielsweise, und dann startet der X-Server mit dem Firefox. Ihr habt allerdings dann keinen Fenstermanager. Das merkt ihr dann auch, weil das Fenster nicht verkleinern, vergrößern könnte oder verschieben könnte und solche Geschichten, sondern da läuft halt X als eigenständiges Programm mit dem Client Firefox. Also dem Programm Firefox. Ja, das läuft dann bei X so ab, dass eben, wenn man beispielsweise einen Fenstermanager jetzt aktuell startet und einen Compositing-Fenstermanager hat, dass dieses Fenster intern erstmal mal gezeichnet wird, dann wird dem X-Server dieses Fenster gesendet und der sendet dann dieses Fenster quasi an den Fenstermanager zurück und gibt den Befehl, dass er dies gleich zeichnet und der Fenstermanager sich dann darum kümmern soll. Das heißt, da hat man so einen Roundtrip, weil im Grunde genommen macht jetzt der Fenstermanager mit Compositing das ganze Fenster, sendet das in den X-Server, weil der X-Server für das Zeichnen zuständig ist und der X-Server kommuniziert mit dem Fenstermanager zurück. Ja, ich habe jetzt die und die Daten von irgendjemandem bekommen, weil das ist auch ein sehr interessantes Konzept, dass X einfach allen Programmen, die ihm Daten schicken, einfach mal glaubt und denen vertraut. Und er sendet halt dem Fenstermanager dann zurück. Hier hat irgendein Programm, will was zeichnen. Das ist jetzt der Fenstermanager selber gewesen. Aber das ist also das Konzept quasi, wo heutzutage, wenn man so einen 3D-Desktop laufen hat, das Ganze dann funktioniert, also ein Compositing-Fenstermanager laufen hat, wie das Ganze dann funktioniert. Und das ist natürlich schon eine ja doppelte und dreifache Aufgabe, wie man das sicherlich dann auch verstehen kann, dass das im Grunde genommen besser wäre, einfach der Fenstermanager sendet einfach nur das, was er komplett gerendert hat, schon mal intern an die Grafikausgabe oder an den X-Server und der zeichnet das einfach nur noch und muss dann nicht wieder zurück dem Fenstermanager kommunizieren, hier, das habe ich von irgendeinem Programm bekommen, zeichne das mal. Oder ich zeichne das jetzt, pass auf, so nach dem Motto. Also im Grunde genommen hat der Fenstermanager, wie ich ja bereits erwähnt habe, Funktionalitäten von X übernommen. Also das interne ja, Rendern, ich weiß nicht, wie man es anders bezeichnen soll, das interne Zeichnen eines oder den Aufbau eines Fensters quasi intern berechnen. Sagen wir mal, das ist ja so. Das hat vorher X gemacht und jetzt macht es halt eben der Fenstermanager und sendet es dann an X. Leider müssen halt eben dann diese zwei X-Server in Anführungszeichen immer wieder doppelt und dreifach Daten miteinander austauschen und dann kommt noch ein spezielles Problem dazu. X, wie gesagt, und das ganze Protokoll ist aus den 80ern, dass halt immer irgendwie das Interprozess, die Interprozesskommunikation zwischen diesen beiden Prozessen oder den Programmen, die dann eventuell noch drauflaufen auf dem X-Server, dann mit dem X-Server dazu führen, dass es manchmal einfach nur schlecht läuft mit der Kommunikation, also die einfach schlecht ist, diese Interprozesskommunikation. Und es manchmal auch sein kann, dass beispielsweise ein Befehl 200 Mal gesendet werden muss, bis irgendwann mal eine Antwort dann kommt vom X-Server, weil er einfach blockiert ist und irgendwie was anders macht. Und das ist auch ein Problem, der X-Server kann auch blockieren. Das merkt man das ein oder andere Mal, wenn man beispielsweise dann irgendwie nicht in einem Programm dann auf was anderes klicken kann, weil halt eben er versucht, ein Fenster oder sowas zu laden. Oder das ist halt eben manchmal ein Riesenproblem. Aber jetzt genug von X-Server. Kommen wir jetzt mal richtig zu Wayland. Wayland macht es einfacher, habe ich ja bereits gesagt, und macht es sehr, sehr einfach in dem Fall. Clients, also Programme, Kate, Gedit, was gibt's noch? Leafpad, also solche Texteditoren, Emacs oder was auch immer, beziehungsweise deren Bibliotheken, in denen sie geschrieben sind, also GTK Plus oder Qt oder was es da sonst noch gibt, EFL, rendern das, was sie darstellen wollen, lokal. Also die rendern im Grunde genommen das, was sie darstellen wollen, bei einem einfachen Texteditor, Leafpad beispielsweise, eine Menüzeile und eben eine große Textbox. Die werden also lokal gerendert vom Programm selber, sagen dann dem X-Server, was sie gezeichnet haben intern und der Server entscheidet dann, was und wo es dann zu zeichnen ist. Also wo und was dann gezeichnet werden kann. Also was heißt in dem Fall natürlich dann, oder wo heißt in dem Fall, wo auf dem Display soll das Ganze angezeigt werden, wenn ich mehrere Displays habe, beispielsweise solche Geschichten halt. Eine starke Vereinfachung stellt das Ganze dar, die das Herumlaufen oder das Vorwärts und Hin- und Rückwärts kommunizieren mit einem Server dann radikal vereinfacht, weil man einfach sagt, hier, ich habe was intern gerendert, gib das mal aus. Und der sagt, okay, ich gebe das aus, muss nur noch überlegen, wo gebe ich es aus im Grunde genommen und dann rendert er es dort rein. Das führt halt zu einem zu einer sehr starken Vereinfachung, die vor allen Dingen nicht nur dem Nutzer dadurch bewusst werden, dass das ganze System schneller und flotter und stabiler läuft, sondern vor allen Dingen dem Entwickler auch hilfreich sind, weil er natürlich dann auch viel einfacher verstehen kann, wie die Ausgabe, die Grafikausgabe funktioniert. Das ist bei X kaum möglich. Ich habe ja bereits erwähnt, es gibt Fenstermanager, Entwickler, die keine Ahnung haben, wie X so richtig funktioniert und die es auch nicht wissen wollen und auch nicht verstehen können, weil es einfach Layer über Layer und Workaround auf Workaround aufsetzt, wo es dann doch schon wirklich sehr schwer ist, zu verstehen, was der X dann im Internen wirklich auch macht und warum er es das Ganze dann auch macht. Oder warum einige Sachen nicht funktionieren und warum andere Sachen funktionieren. Aber wir waren ja bei Wayland. Also, das sorgt für schnellere Startzeiten bei Programmen, weil halt eben nicht dieses Vorwärts-Rückwärts-Kommunizieren mit einem Server passieren muss und ich sende dir mal was Gerendertes, gib das mal aus und der Server sagt, Wayland-Server in dem Fall sagt, okay, ich geb's aus. Ja, jetzt habt ihr schon so ein bisschen gemerkt, eventuell, wenn es darum geht, dass der Wayland-Server dann auch irgendwie entscheiden muss, wo und was zu zeichnen ist, dann übernimmt er ja im Grunde genommen das, was so ein Fenstermanager auch macht, weil er muss ja auch entscheiden, wo, also aktuell, was so ein Fenster, ein Compositing-Fenstermanager macht, er muss ja auch entscheiden, wo was angezeigt werden muss, also wo ist mein Fensterchen auf dem Display und was wird dort angezeigt im Grunde genommen, das wird ja dort auch bei modernen Fenstermanagern, bei Compositing-Fenstermanagern auch gemacht. Wayland nutzt bei all diesen Funktionen, bei all diesen Geschichten Frames, sogenannte Frames, also Rahmen im Grunde genommen, wo eine Zusammenfassung von Objekten, die der Server darstellen soll, integriert sind. Das heißt, das ist nicht nur ein Rahmen, wenn man es auf Deutsch übersetzt, sondern auch der Inhalt des Rahmens. Beispielsweise das Bild selber. Also da wird also quasi sowas wie ein Bild, eine Zusammenfassung von Objekten, also Knöpfe, Text und Slider und Progressbars und wie die alle heißen, die ganzen Dinge, die in ein Fenster reinpassen können, die werden dort zusammengefasst in sogenannte Frames. So sendet eben der Client, das Programm, sendet eben gedit beispielsweise den Frame, also seine Textbox, seine Menüzeile, seine Scrollbar eventuell auch. Und also das, all das, was angezeigt werden soll, und der Server zeigt es dann einfach an. Da gibt's also keine Kommunikation. Die einzige Kommunikation ist wahrscheinlich dann, der Server sagt dann dem Programm nur, jetzt habe ich es angezeigt. Und dann war es das im Grunde genommen auch schon. Also da gibt's keine großartige Kommunikation, da muss nicht jeder einzelne Knopf, jeder einzelne Text irgendwie hin und her kommuniziert werden, dass er jetzt gerendert werden soll. Solche Geschichten müssen nicht gemacht werden. Das ist also enormer Vorteil, der vor allen Dingen für Speedgewinn bei Wayland sorgen wird. Und natürlich für eine einfache Kommunikation, wenn man einfach dem komplettes Frame sendet, das rendere das mal und dann wird's gemacht. Damit das Ganze dann auch gut funktionieren kann und komfortabel auch Fenster verschoben werden können, natürlich muss auch ein Fenstermanager natürlich das eigentliche Zeichnen auf dem Bildschirm darstellen, dann übernehmen. Bei Wayland wird der Fenstermanager also quasi zum Compositor, was er ja sowieso schon ist, bei X beispielsweise, aber zu denjenigen, der im Grunde genommen nicht nur den Fensterrahmen bereitstellt, wie es bei X in den alten Fassungen immer der Fall war oder angedacht war und ein paar Effekte irgendwie macht, das ist jetzt neu hinzugekommen, sondern zudem natürlich auch der direkt mit der Grafikschnittstelle, also zum Beispiel OpenGL, EGL, OpenGL-ES kommuniziert und diese Frames dann auch zeichnet. Sprich, der Fenstermanager als Compositor ist derjenige, der nun die Hauptaufgabe erfüllen muss, wofür er eigentlich auch gedacht ist, nämlich die Fensterverwaltung. Sprich, man könnte quasi sagen, das, was der X-Server heute macht, ist im Grunde genommen das, was jetzt der Fenstermanager übernimmt. Der sogenannte Wayland Compositor. Also der Fenstermanager ist quasi ein Wayland Compositor oder auch ein Wayland Server, so könnte man das auch sagen, weil es das, was der X-Server damals dargestellt oder heutzutage immer noch darstellt, nicht mehr so in der Form gibt. Wayland selber ist also nicht mehr ein eigenständiges Programm, was ich starten kann, um dann ein Programm darstellen zu können, sondern ist im Grunde genommen ja der Compositor, der Wayland-Server ist im Grunde genommen der Wayland-Compositor und der Wayland-Compositor kann jeder beliebige Fenstermanager sein. Ich hoffe, das ist so ein bisschen klar geworden, was ich damit gemeint habe. Es ist ein bisschen was kompliziert. Es gibt natürlich auch Grafiken für die Leute, die sich das Ganze ein bisschen was anschauen wollen, die das ein bisschen was überschaubarer machen. Aber ich versuche das hier mal so ein bisschen mit Ton euch zu erklären, worum es da eigentlich geht. Es ist nicht so kompliziert, wie es sich vielleicht auf den ersten Blick anhört. Es ist halt einfach so, dass das Wayland-System selber im Grunde genommen kein eigentlicher Server in dem Fall sind, im Falle von X ist, sondern im Grunde genommen nur das Protokoll zur Kommunikation zwischen den einzelnen Clients mit dem Wayland Compositor. Und ein Wayland Compositor ist halt eben ein Fenstermanager, Quinn beispielsweise, oder Matter, oder was gibt es da noch? Weston und andere Fenstermanager. Und Wayland ist eben nur das Protokoll zum Austausch der ganzen Geschichte, wie sie miteinander kommunizieren beispielsweise. Also eine große Änderung in dem Design, eine moderne Änderung in dem Design. Viele der Sachen, die man heutzutage mit X halt macht, was das angeht, sind halt eben daraus gezogen. Und das ist eben die Hauptaufgabe, die jetzt ausgeführt wird mit Wayland. Und die machen natürlich das ganze Wayland auch sehr, sehr klein, weil Wayland im Grunde genommen nur eine Bibliothek dann darstellt, also eine Schnittstelle darstellt, mit der man dann Kommunikation zwischen einem Wayland-Client und einem Wayland-Server durchführen kann. Ja, der ganze Aufbau hat natürlich erhebliche Vorteile. Ich habe ja bereits die Kommunikation erwähnt. Man kann also viel Kommunikation einsparen. Man kann sehr viel Code einsparen. Wayland kann aber auch im Vergleich zu X nun einfache und neue Kompositoren oder durch einfache neue Kompositoren einfach erweitert werden. Das ist auch eine sehr, sehr wichtige Sache, weil man einfach sagen kann, wenn ich den Compositor, den Wayland-Compositor austausche, habe ich quasi den Wayland-Server so ein bisschen ausgetauscht und habe dann die Möglichkeit, Erweiterungen dort zu machen, anzupassen, aktuelle Gegebenheiten mit einzupassen, weil es dann natürlich auch so aussieht, dass dieser Compositor oder das beispielsweise Eingabegeschichten über den Compositor, über den Wayland-Server, also sprich den Wayland-Compositor laufen und nicht mehr über ein separates Programm laufen, mit dem dann kommuniziert werden muss. Das heißt, im Grunde genommen kriegt dann der Fenstermanager, der für die Fensterverwaltung zuständig ist, auch den Zugriff auf Eingabegeräte wie Tastatur und Maus oder auch Touchscreen-Geräte oder was es da noch an Neuerungen gibt. Ich habe ja bereits schon mehrmals in anderen Podcasts erwähnt, dass es da neue Gestensteuerungen zum Beispiel gibt, mit Radar oder ähnlichen Geschichten von Google. Damit solche neuen Eingabegeräte irgendwann mal auch unterstützt werden, ist es natürlich gut, wenn man eben die Möglichkeit hat, dass man da nicht irgendwie ein separates Programm hat, was alle irgendwie implementieren müssen, was dann geupdatet werden muss, sondern dass das jeder Compositor für sich selber dann machen kann. Basierend auf den Treibern, wenn die im Linux-Kernel angelangt sind, dann kann eben der Compositor, muss dann nicht darauf warten, dass irgendwie das Wayland-Entwicklungsteam das unterstützt, sondern kann das dann, wenn er die neue geile Technologie haben möchte, direkt mit einbauen. Und das ist, glaube ich, eines der großen Vorteile zur Erweiterung. Man lagert die Erweiterungen für eben so einen Wayland-Server in Anführungszeichen einfach aus an die Fenstermanager. Das hat natürlich auch für die Fenstermanager und für die Entwickler der Fenstermanager einige, ja, Vorteile, aber auch Nachteile in dem Fall, dass man einfach ein bisschen was mehr Code schreiben muss an der einen oder anderen Stelle oder ein bisschen was umdenken muss an der einen oder anderen Stelle, wo man heutzutage sagt, okay, das macht X für mich, muss ich nicht wissen, wie X das macht, sondern es macht es einfach, muss ich mir heute als Fenstermanager-Entwickler eventuell überlegen, ja, wie mache ich denn das am besten? Und das kann natürlich auch dazu führen, dass wir gerade zu Anfangszeiten von Wayland eventuell dann auch einige Fenstermanager haben werden, die ein bisschen was problematischer sind oder Probleme haben werden und andere, die da ein bisschen schon was weiter sind, die das weiter angepasst haben. Konkrete Sachen will ich jetzt mal ein bisschen benennen, damit wir nicht so sehr in der theoretischen Technik hängen bleiben, sondern mal ein bisschen was mehr eintauchen in das, was konkret wir erwarten können. Das, was mich immer ärgert oder mal geärgert hat, ist, wenn ich mal zum Beispiel aktuell auf dem X irgendein Menü öffne, beispielsweise bei OpenOffice oder bei LibreOffice den Datei-Öffnen-Dialog oder das Dateimenü öffne und dann kriege ich unten rechts einen Pop-up, ja, da hatte jemand eine E-Mail geschrieben, willst du da nicht zugreifen? Dann kann ich nicht einfach irgendwie den Desktop direkt wechseln, mit Steuerung, ich benutze meine Steuerung und F-Tasten dafür, um den Desktop zu wechseln, sondern müsste dann erst einmal das Menü schließen, damit ich dann wieder eine Eingabe, damit die Tastatur wieder funktioniert, weil eben X dafür sorgt, dass alle Eingaben bei so einem Menü dann unterbunden sind. Solche Geschichten. Aber auch so Sachen wie, dass wenn ich meinen Sperrbildschirm laufen habe, also meinen Screen gelockt habe, dass ich dann die Lautstärkeregelung nicht mehr hoch und runter drehen kann. Ich habe schon eine Multimedia-Tastatur, kann das dann aber nicht machen, weil halt eben der Sperrbildschirm allen Input abfängt. Aber natürlich auch in Sachen Sicherheit für Leute, die sicherheitsbewusst sein sollen. X funktioniert halt eben nach dem Prinzip, dass alle Clients, alle Programme, die auf dem X-System, auf dem X-Server laufen, dass denen vertraut wird. Hat natürlich den Nachteil, dass wenn ich jetzt hier einen Passwort-Eingabedialog habe, wie beispielsweise bei einem Lockscreen, dass dem vertraut wird, ist, dass schon an der richtigen Stelle eingegeben wird. Aber in Wirklichkeit kann es sein, dass es irgendwo anders, ganz woanders eingegeben wird, dass ein unsichtbares Fenster irgendwo im Hintergrund aufgemacht wird und meine eigentliche Eingabe dahin umgeleitet wird, anstatt in den Lockscreen selber. Und dafür sorgt halt eben Wayland, dass das Ganze mithilfe natürlich des Protokolls nicht mehr funktioniert. Das heißt, bei Wayland geht man quasi den umgekehrten Weg. Allen Programmen wird erstmal nicht vertraut, sondern die müssen sich das Vertrauen erst einmal verdienen. Sagen wir es mal besser so. Und das sorgt halt dafür, dass halt eben der Sperrbildschirm viel, viel sicherer gestaltet werden kann, dass man da nicht einfach ausbrechen kann, dass nicht irgendein anderes Programm dann einfach mal die Eingabeaufforderung oder das Eingabefeld und den Text dort, der dort ist, einfach auslesen kann, beziehungsweise die Eingaben direkt abfangen kann. Das ist also schon mal ein Vorteil. Man kann also bei Wayland einfach sagen, okay, oder Fenstermanager kann man das direkt reinprogrammieren, okay, das ist jetzt das Fenster, das kriegt allen Input und erst wenn der, wenn das Fenster sagt, okay, dann kann ein anderes Fenster den Input bekommen. Also das wäre jetzt so Sperrbildschirm erklärt in ein, zwei Sätzen. Ja, da nun fast quasi alles auch von diesem Fenstermanager, vom Wayland Compositor / Wayland Server übernommen wird, kann man so gezielt auch natürlich diese Sperrbildschirme oder sonstige Besonderheiten, die auf dem Display gezeichnet werden, dann auch besser kontrollieren. Das gleiche gilt auch für Eingabegeräte. Die können also jetzt nun viel flexibler gestaltet werden. Die können auch dynamisch gewechselt werden. Es kann jetzt auch so sein, dass man beispielsweise sagen kann, okay, dieses Fenster XYZ kriegt nur noch Eingaben über mein Tablet, also über mein grafisches Tablet, beispielsweise GIMP kriegt jetzt nur noch Eingaben über mein grafisches Tablet und soll die Mauseingaben ignorieren. Aber die Maus soll im Webbrowser noch weiterhin funktionieren und das grafische Tablet soll im Webbrowser keine Eingaben machen. Aber natürlich auch beispielsweise die ganzen Wartezeiten, die man eventuell hat, wenn man eine Bluetooth-Maus anschließt oder eine Funkmaus oder sowas anschließt. Das kann alles irgendwie abgemildert werden, das dynamische Wechseln von Geräten. Beispielsweise, wenn ich mein Tablet in eine Tastatur reinklemme, dann muss die Tastatur funktionieren. Solche Geschichten halt funktionieren ohne große Anstrengung, ohne große Magic, ohne große Wartezeiten. Außerdem gibt es auch keinen Versionswirrwarr mehr bei diesen ganzen Eingabegeräteprotokollen, sagen wir mal besser so, weil es bei X momentan natürlich so aussieht, dass wir zum Beispiel, dass es im schlimmsten Fall so aussieht, dass beispielsweise das Toolkit, in dem ein Programm geschrieben worden ist, eine bestimmte, ich glaube XI heißen die, X-Input, Funktion kann, eine bestimmte Version des Protokolls kann, des Eingabeprotokolls benutzt, das Browser-Plugin, beispielsweise der Flash-Player, aber wieder eine andere Version benutzt dieses Eingabe-Plugins und eventuell der Browser selber oder einige Elemente des Browsers, die jetzt nicht in der im Toolkit geschrieben sind, dann auf eine komplett andere Eingabeprotokoll-Ebene setzen. Und das sorgt halt natürlich für Versionswirrwarr. Und was passiert jetzt, wenn ich eine Eingabe tätige und die wurde im Protokoll so und sowas abgefangen, wird aber an den Flash-Player gesendet, der aber ein anderes Protokoll spricht und überhaupt die Eingabe nicht versteht? Das führt zu riesengroßen Problemen und ihr könnt euch vorstellen, zu riesengroßen Kopfschmerzen bei den Entwicklern, die versuchen, dort ein Problem, was dann eventuell auftritt, zu lösen. Und dieses ganze Versionswirrwarr fällt natürlich dadurch weg, dass man das den Fenstermanager einfach überlässt und der das dann einfach weitersendet und man nur noch quasi ein Eingabeprotokoll hat. Das ist halt eben ein riesengroßer Vorteil. Und natürlich, dass das Ganze standardisiert über Wayland abläuft, das heißt, Der Wayland Server kriegt eben diese Eingabe und leitet die dann weiter an die Clients. Und diese Weiterleitung an die Clients funktioniert standardisiert. Das ist eben der riesengroße Vorteil. Ja, weil das gerade für die Fenstermanager-Entwickler natürlich aber immer noch eine Herausforderung bedeutet, die Vielzahl und die Anzahl des Codes, die jahrelang einfach unter X irgendwie benutzt worden sind und funktionieren, jetzt neu zu schreiben, hat es natürlich einige Jährchen jetzt auch gedauert, dass man dann auch wirklich es geschafft hat, einen Fenstermanager jetzt für Wayland zu schreiben. Ich glaube, das neueste richtig funktionierende Mitglied ist Quinn. Das ist schon was länger in Entwicklung und natürlich auch Matter unter GNOME 3 funktioniert mittlerweile unter Wayland. Aber es gibt natürlich auch einen Fenstermanager, ganz zu Anfangszeit natürlich musste es einen geben, um den Code vernünftig testen zu können, den man in Wayland hat, weil Wayland wie gesagt nur das Protokoll ist und dann fehlte dann halt so ein Wayland-Compositor. Und deshalb hat man sich bei den Entwicklern gedacht von Wayland, wir müssen eine Referenzimplementierung eines Compositors schreiben, die zum einen natürlich ein bisschen was anregt, einige Entwickler da mal reinzuschauen und dann was weiterzuentwickeln, zum anderen natürlich auch zum Testen. Und hauptsächlich wurde es wahrscheinlich zum Testen geschrieben. Und diese Referenzimplementierung nennt sich Weston. Werden sicherlich auch einige schon gehört haben. Weston ist eben der Fenstermanager unter Wayland, der allererste Fenstermanager unter Wayland. Weston kommt auch mit einer eigenen Schnittstelle daher, die sogar mittlerweile, so hat man munkeln gehört, ich habe da leider noch im Code noch nicht reingeschaut, aber die mittlerweile sogar auch teilweise von anderen Fenstermanagern einfach genutzt werden, um halt nicht jeden Code neu schreiben zu müssen, wenn er schon einmal gut ist und funktioniert. Warum müssen wir neu schreiben? Benutzen wir einfach die Bibliothek und dann, wenn alle die benutzen, dann tauchen wahrscheinlich am wenigsten Probleme auf. Weston ist allerdings, wenn man das mal vergleicht mit Quinn oder mit Matter, ein sehr, sehr minimalistischer Fenstermanager und eben auch keine ausgewachsene Desktop-Umgebung oder sowas, sondern wirklich ein sehr schmalbandiges Fenstermanager, also wirklich eine Referenzimplementierung. Die Zukunft ist noch ein bisschen ungewiss, ob das wirklich eventuell dann mal zu so einem Feature-Feuerwerk für Wayland ausgebaut werden soll, also wo alle möglichen Features dort präsentiert werden in einer supergeilen Grafik, oder ob es eher doch eine Referenzimplementierung ist, wo dann auch einige Features vorgestellt werden von Wayland, aber vor allen Dingen dafür genutzt wird, um das Ganze wirklich dann auch zu testen, ob was funktioniert und nicht so sehr eher als Präsentation, als Werbeplattform genutzt werden soll. Ja, natürlich gibt es neben dieser Referenzimplementierung auch jetzt Desktops oder ja, Fenstermanager und Desktops, die komplett Wayland-Unterstützung bieten. Ich habe ja bereits gesagt, dass die Wayland-Unterstützung in Jetica Plus und Qt 5 enthalten ist und also diese Toolkits benutzt werden können. Und wer Programme in diesen Toolkits geschrieben hat, der muss sie auch nicht irgendwie umschreiben oder umkompilieren oder sowas, um unter Wayland zu nutzen, sondern da reicht es, dass dann im schlimmsten Fall müsste da noch ein Flag angegeben werden, lauf unter Wayland, und dann läuft das Programm einfach so, wie es geschrieben worden ist, unter Wayland. Als Desktop- und Fenstermanager-Umgebungen gibt es da jetzt E19 beispielsweise, Enlightenment als Desktop, E19, ich glaube sogar die Entwicklungsversion von E20, irgendwie sowas, die unter Wayland jetzt am besten läuft, würde ich mal sagen. Dann gibt es GNOME natürlich, GNOME Shell, die unter Wayland läuft, und das jüngste Mitglied, was so halbwegs funktioniert, ist KDE, also KDE Plasma Desktop oder Plasma 5. Zusammen mit Quinn funktionieren jetzt auch unter Wayland. Es gibt noch eine extra Entwicklungsumgebung, eine extra Desktop-Umgebung, meine ich, die nennt sich Hawaii oder Hawaii, was mit Doppel-I am Ende geschrieben wird. Und die basiert ebenfalls auf Qt 5, auf QML und den Geschichten. Es gibt natürlich auch für den mobilen Bereich schon was Fertiges zum Ausprobieren, was auch Nutzer in der Hand haben können. Beispielsweise, ich habe meinen Jolla in der Hand, nicht direkt am Mikrofon, sonst würde es Steuergeräusche machen, aber das hat natürlich auch einen eigenen Fenstermanager mit an Bord und natürlich auch eine mit Lipstick, das ist der Fenstermanager oder der Desktop, der dort läuft, auch eine eigene Implementierung eines Wayland Compositors, eines Wayland Servers im Grunde. Eines Wayland Compositors. Anwendungen müssen also nicht neu geschrieben werden. Wayland wird bereits auf dem Jolla-Phone verwendet, wie ich bereits gesagt habe, aber natürlich nicht nur auf dem Jolla-Phone, wo man es ausprobieren kann, sondern auch bei anderen Systemen wird Wayland einfach eingesetzt, wo es dann einfach funktioniert. Bei Embedded-Systemen beispielsweise Kühlschränke mit Internetanschluss oder sowas verwenden es beispielsweise. Tizen Ivy, das ist die Embedded-Version von Tizen, die zum Beispiel auch in Autos, in Car-Systemen, in Autocomputersystemen im Einsatz ist, verwendet auch schon Wayland und wird in Zukunft dann auch das Tizen mit der 3.0er-Version oder 3xer-Version wird das dann auch vollkommen auf Wayland setzen, auch bei den Smartphones und Fernsehern. Bei den Fernsehern, glaube ich, ist sogar schon Tizen 3x im Einsatz. Das heißt, die basieren schon auf Wayland, die ganzen Overlays und so weiter und so fort, die ganze grafische Geschichte. Das also auch sehr schön. Das heißt, wir sehen, dass Wayland immer mehr Einzug hält in die normale Welt, sagen wir mal so, und bei den Benutzern auch ankommen wird. Wir werden das auf dem Linux-Desktop wahrscheinlich in diesem Jahr noch nicht so sehen, den richtig großen Durchbruch, dass es zum Standard wird, aber in den nächsten Jahren wird das sicherlich kommen. Geplant ist es, dass das möglichst reibungslos funktioniert und dass es zum Beispiel dann auch so aussieht, dass man, wenn man wirklich Wayland startet, dann auch X-Anwendungen, also Legacy-Anwendungen, die jetzt keine Wayland-Unterstützung haben, weiterhin laufen und lauffähig sind unter Wayland. Dafür soll es einen eigenen X-Server geben, der nennt sich dann X-Wayland und der soll es einem ermöglichen, dann auch diese ganzen X-Anwendungen unter Wayland laufen zu lassen. Andersherum ist es natürlich bereits heute möglich, dass ihr, wenn ihr einen X-Server habt, einfach eine Wayland-Sitzung aufmachen könnt und ein Programm in Wayland laufen lassen könnt. In einem kleinen Fensterchen beispielsweise. Das ist alles gar kein Problem. Wer Wayland selber mal ausprobieren möchte, wer das einfach mal austesten möchte, der kann das bereits machen, auch auf dem Desktop-System. Es gibt da eine Live-Distro, die ihr ausprobieren könnt. Nennt sich Rebecca Black OS. Da ist wohl entweder ein Troll oder ein Fan unterwegs, ich weiß es nicht. Diese Distro kommt daher mit einer vollständigen, meistens immer sehr aktuellen Wayland-Unterstützung. Ich glaube 1.8 ist die aktuellste Version, die dort ausgeliefert wird. Und ihr kriegt dann nicht nur den Weston-Fenster-Manager, sondern auch E19 in der aktuellsten Version oder E20-Entwicklungsversion in der aktuellsten Version. GNOME und KDE Plasma könnt ihr dort ausprobieren oder Plasma 5 mit Wayland könnt ihr da ausprobieren. Ich weiß nicht, ob das alles funktioniert, ob das alles vernünftig läuft. Bei meinen Tests war es so, dass beispielsweise Plasma nicht gestartet hat. Ich wieder zurück auf dem Auswahlfenster war, wo ich meinen Fenstermanager auswählen konnte. Es kann natürlich auch sein, weil es regelmäßig Updates von diesem Rebecca Black OS gibt mit den aktuellsten Versionen, dass es da eventuell gerade ein Problem gab mit der Version, die ich getestet habe. Ansonsten könnt ihr das Ganze einfach mal ausprobieren und dort dann in die Wayland-Welt schnuppern. Wobei, ihr müsst eine Sache beachten und die müssen wir wahrscheinlich in Zukunft auch noch beachten. Es sieht so aus, dass es momentan für AMD-Karten und Nvidia-Karten keine proprietären Treiber mit Wayland-Unterstützung gibt. Das heißt, man muss auf die offiziellen, auf die offenen Treiber setzen, also Nouveau oder den Radeon-Treiber oder eben den Intel-Treiber. Die haben natürlich die beste oder die bessere Unterstützung für Wayland momentan. Es gibt aber auch schon eine Distribution, die Wayland standardmäßig einsetzt, zumindest für eine kleine, klitzekleine Anwendung. Fedora 22 nutzt Wayland bereits standardmäßig zur Darstellung des Anmeldemanagers. Das heißt, der GDM bei der GNOME-Variante wird eben in Wayland gerendert. Und im Idealfall merkt man das überhaupt nicht, außer man hat wirklich den proprietären Grafiktreiber installiert, dann wird, glaube ich, gewechselt zum X-Server und eventuell merkt man es dann. Aber im Idealfall merkt man das nicht und das ist eines der Ziele natürlich auch für die Wayland-Umsetzung, dass so ein Otto-Normal-User den Umstieg reibungslos machen kann, dass es eigentlich im Grunde genommen gar nicht merkt und dann eventuell hat er dann Wayland-Desktop mit X-Anwendungen laufen und merkt das halt einfach gar nicht, wenn da eine Anwendung in Wayland läuft oder eine Anwendung in X läuft. Die laufen einfach, die funktionieren einfach. Das ist eben Ziel dieser ganzen Geschichte, Ziel dieser ganzen Sache. Und das ist wirklich ein nobles Ziel, will ich mal sagen, dass man da nicht einfach bricht und es dann erstmal monatelang oder ein halbes Jahr lang irgendwas nichts mehr funktioniert auf dem Desktop, sondern es soll halt ein reibungsloser Übergang stattfinden und ich hoffe, dass das dann auch funktionieren wird. Insgesamt ist Wayland eine sehr, sehr spannende Technologie, die wohl nach und nach dann Einzug erhalten wird in die verschiedenen Distros. Wayland wird wohl in allen Distros dann in Zukunft verwendet werden, mit Ausnahme von Ubuntu, weil Ubuntu oder Canonical backt sich da mit Mir ihre eigene Implementierung, ihren eigenen Server, ihren eigenen Grafikserver zusammen. Wie das dann mit den Derivaten aussehen wird, werden wir sehen, aber es hieß bisher immer, dass Kubuntu oder Xubuntu dann wohl aber auch auf Wayland setzen werden und nicht auf Mir. Die ganze Geschichte mit Kubuntu und wie es dann mit der Zukunft aussieht, steht noch ein bisschen was in den Sternen, müssen wir also mal schauen, kann sich immer noch ändern. Aber die Unterstützung allgemein für Wayland ist auch bei Kubuntu sehr groß. Ja, das war so mein kleiner Überblick über Wayland. Ich hoffe, dass das relativ verständlich war und dass ihr nun informiert seid über das, was Wayland eigentlich ist und weshalb wir das eigentlich brauchen, weshalb X endlich abgelöst werden muss und was für Vorteile es teilweise bringt, dann eben auf Wayland zu setzen. Und sicherlich eine sehr interessante Geschichte. Die Links zu den verschiedenen Desktops, die Wayland schon unterstützen, und auch diesem Hawaii oder Hawaii-Desktop, den ihr euch anschauen könnt auch, werde ich dann natürlich dranhängen. Auch Rebecca Black OS zum Ausprobieren von Wayland auf einem Live-System werde ich dranhängen. Das also zu Wayland. Ich hoffe, ihr seid jetzt auf dem aktuellen Stand und wisst, was mit Wayland anzufangen.
Sometimes the music just takes over. It even happens to me when I'm totally sober. And if it would be a woman, I swear I'd love her for being a genius. Sometimes the music just takes over. It even happens to me when I'm totally sober. And if it would be a woman, I swear I'd love her for being a genius. I walk down the street, concrete jungle is so deep. There's so much pressure pulling me down that I can hardly move my feet. But people say words in trouble, all I say is indeed. And I'm not sure about a thing that I will kill myself, cause I believe. But when I hear this sweet music, I have no fear, I'm gonna choose it. Instead I bite in the dust, cause I just don't wanna lose it. Cause when you die you get deaf, cause that's the problem that I have. Committing suicide, so I do it right. And I got no choice but to choose the life. Cause sometimes the music just takes over. It even happens to me when I'm totally sober. When if it would be a woman, I swear I'd love her. Love her for being a genius. Talking about women, yesterday I met this beautiful girl. She came over to me smiling and shaking her golden curls. She said, boy, I've been looking for a guy like you all over the world. Won't you come to my flat? I got a surprise you could get. So first I thought, wanna take the chance, but then I just remember my plans to meet a couple friends and go to a reggae dance. So I said, sorry girl, I'd like to hang out, but I think I need to go. You're beautiful, there is no doubt, but I need to see the show. Cause sometimes the music just takes over. It even happens to me when I'm totally sober. And if it would be a woman, I swear I'd love her for being a genius. Makes our day so bright. I said music, music is so precious. I said music, music is so priceless. 'Cause music, music is the one thing I love. 'Cause music, music is what life is. So I said music, music is so precious. I said music, music is so priceless. Oh, music, music is the one thing I love. 'Cause music, music is what life is.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2015 unter Creative Commons, Namensnennung und Wiedergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt durch Manitou.